Ja, das hat einen ganz spezifischen Grund. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns nur auf Bitcoin fokussieren, weil das aus unserer Sicht das einzige digitale Asset ist, das wirklich glaubhaft begrenzt ist, also quasi auf diese 21 Millionen Stück und damit auch aus unserer Sicht das einzige langfristige Investment in dem Bereich, das wirklich auch Sinn macht. Alle anderen Kryptowährungen, die sich halt gerne auch mit Bitcoin vergleichen, da stecken Gründer dahinter, da stecken Firmen dahinter, die die Kryptowährung beeinflussen können. Also man sieht das ganz gut bei Ethereum zum Beispiel, die zweitgrößte Kryptowährung. Da wird die Entwicklung sehr getrieben von so einer Ethereum Foundation im Hintergrund. Ja, also ich vergleiche das immer, das ist für mich eher eine Tech-Aktie, also wie ein Unternehmen, ein Anteil eines Unternehmens, kann natürlich auch Sinn machen, aber ist einfach ein komplett anderes Asset.
Hallo und willkommen zur Folge 34 hier im 30 March Radio. Mein Name ist Thomas Sommerecker und das Podcast-Motto Work-Life und Balance steht nach wie vor im Fokus unserer Gespräche hier. Nachdem es weder im Job noch im Privatleben ohne Finance, also ohne dem lieben Geld funktioniert, spielt das Thema bei meinem heutigen Gast hier die Hauptrolle. Ich begrüße in Salzburg den 21 Bitcoin Geschäftsführer Daniel Winkelhammer. Sein Unternehmen hat erst im Herbst 2023 ein Millioneninvestment erhalten. Das ausgerechnet von einer, würde ich mal sagen, altmodischen, unter Anführungszeichen, klassischen Bank. Dazu sprechen wir natürlich auch heute. Wir werden uns darüber unterhalten, die Challenges als Firmengründer in einer, würde ich mal sagen, heißen Branche, die Entwicklung einer App, bei der wirklich alles passen muss, aber hauptsächlich reden wir heute über Bitcoin. Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Ja, wir nehmen das Gespräch Anfang März 2024 auf. Der Bitcoin erreicht fast täglich neue Rekordwerte. Daniel, wie geht's dir?
Hallo Thomas. Ja, mir geht's sehr gut. Zurzeit ist natürlich Bitcoin wieder in aller Munde. Und auch für uns als 21 Bitcoin, als Broker, ist zurzeit natürlich eine sehr, sehr heiße Phase. Also wir haben Arbeit Ende nie, aber es macht sehr Spaß. Und wir haben sehr viel positives Feedback jetzt auch. Viele Leute haben jetzt auch den Bärenmarkt überstanden quasi und sind jetzt mit ihrem Investment auch weit im Plus. Und das macht natürlich auch Spaß. Also wenn es dem Markt gut geht, geht es natürlich uns auch umso besser.
Okay. Nur mal kurz noch, um das zu erklären. Bärenmarkt, Bullenmarkt, nur in einem Satz erklärt.
Ganz einfach, ein Bärenmarkt ist, wenn ein Investment nach unten geht, das heißt, wenn der Preis fällt und auch länger dort bleibt. Mhm. Bullenmarkt ist genau das Gegenteil, wenn der Preis nach oben geht und generell der Markt in einer, sag ich mal, positiven Phase ist.
Mhm. Und beim Markt geht es ja jetzt entweder um eben Bitcoin oder auch andere Investments, also auch was an der Börse passiert, werden ja auch diese Begriffe angewendet. Ich merke es mir immer so, nämlich, dass der Bär quasi so von oben herabkommt, ja, also da geht's nach unten und der Bulle steht eher so da, als ob es nach oben geht und der nach oben schaut. Und wenn man sich, glaube ich, diese zwei Bilder vor Augen führt, dann weiß man auch spätestens ab jetzt, was ein Bullenmarkt ist und was ein Bärenmarkt ist. Ja, wo sollte man investieren schlauerweise?
Ja, aus unserer Sicht natürlich bietet sich Bitcoin als Investment natürlich an. Und ich glaube, man merkt das jetzt auch immer mehr, dass das immer mehr in den Mainstream auch kommt. Also vor ein paar Jahren war Bitcoin immer noch ein Randthema. Mhm. Also klar, es war auch immer wieder in den Medien. Man hat das vor allem 2017 auch gemerkt, als dieser große Hype war. Aber es war damals einfach auch noch nicht möglich, jetzt für alle Anleger auch ganz einfach in Bitcoin zu investieren. Mhm. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre auch gewandelt. Und mittlerweile ist Bitcoin, würde ich sagen, auch immer mehr in der breiten Masse auch angekommen. Also wir merken das auch. Wir haben wirklich aus allen Kundenschichten Kunden. Das heißt, vom 18-jährigen Schüler, der vielleicht sein Taschengeld teilweise monatlich in Bitcoin sparen möchte, aber auch, wir haben auch sage ich mal, Pensionisten, die sagen, okay, wow. Ich möchte, ich habe vielleicht noch ein Aktienportfolio und möchte da auch ein bisschen was umschichten und möchte vielleicht 5% von meinem Portfolio auch in Bitcoin investieren. Also wir haben wirklich mittlerweile von bis und Bitcoin ist aus unserer Sicht mittlerweile wirklich in der breiten Masse auch angekommen und das sieht man jetzt über die letzten Monate.
Das heißt, du hast schon logischerweise, wenn sich wer bei euch registriert, ein Alterssegment, du brauchst ja natürlich alle persönlichen Daten und von dem her kannst du das wahrscheinlich auch gut auswerten, ob dann eben der 18-Jährige, unter 18 geht es wahrscheinlich nicht, oder?
Genau, aktuell ist so, dass man muss volljährig sein, um die Dienstleistungen zu nutzen. Genau, es ist so, wir sind als Finanzdienstleister reguliert, das heißt von der Finanzmarktaufsicht in Österreich auch auditiert und registriert. Und dadurch unterliegen wir eigentlich relativ ähnlichen Standards wie auch Banken.
Okay.
Das heißt, der Kunde muss Daten angeben, wie zum Beispiel Vor- und Nachname und auch sein Geburtsdatum, um einfach Geldwäscheverpflichtungen einzuhalten und geltende Gesetze zu erfüllen. Und dadurch wissen wir natürlich auch, wer unsere Kunden sind.
Ja. Ich habe mich, glaube ich, vorgestern registriert und muss an der Stelle sagen, weil ich kenne natürlich gewisse Banking-Apps und Tools, die ich anderweitig nutze, muss sagen, großes Lob fürs UI generell, also fürs User-Interface der App und auch den Verifizierungsprozess. Wie du richtig gesagt hast, es werden natürlich persönliche Daten abgefragt. Es gibt eine Ausweiskontrolle, also quasi Ausweisfoto machen plus kurzes Gesichtsvideo, Audio, damit halt auch nachgewiesen wird, dass das passt. Aber ich muss sagen, bei mir wirklich Hackerl, in wenigen Minuten war das erfüllt und von dem her sicher einmal ein einfacher Einstieg in die App. Aber bevor wir darüber reden, darf ich und muss ich natürlich noch einen Hinweis bringen. Die Themen in dem Podcast und in der Folge sind natürlich nur zur Information und Unterhaltung. Also wir werden zwar natürlich sehr stark jetzt über Bitcoin sprechen. Ich habe auch in den letzten Folgen über andere Investments und Finanzmöglichkeiten gesprochen. Natürlich bist du immer stets selbstverantwortlich dafür, ob, wie und wo du dein Geld sparst oder veranlagst. Also wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung da im Gespräch, in dieser Stunde, in diesem Podcast. Das darf ich und muss ich natürlich dazu sagen. Genauso wie der Disclaimer eben, dass ich jetzt seit wenigen Tagen mit eurer App am Start bin, wenn man so haben will. Ich bin auch nicht ganz unerfahren, was Investments und Veranlagungen in Bitcoin betrifft. Also auch das zum Disclaimer, dass ich da investiert bin. Aber ich würde mal sagen, dass alles in relativ humanen Budgetgrößen und relativ Mengen, wo ich sage, okay, das ist ja wie bei allen Investments auch ein Risiko natürlich, da reinzugehen. Es kann bei Zeiten relativ stark nach unten gehen, reden wir von mehreren Prozenten oder vielleicht sogar 30%, 40%, 50%, das dann natürlich ein Geld sein sollte, dass man nicht dringend morgen zum Einkaufen braucht, sagen wir so. Daniel, du hast ja eure App 21 Bitcoin, die ist in den App Stores. Ist die nur im deutschsprachigen Raum? Ist die international verfügbar?
Genau, die App ist in ganz Europa verfügbar. Heißt, wir haben auch Kunden aus 30 verschiedenen Ländern. Und aber es ist schon so, dass wir auch sehen, dass wir vor allem im deutschsprachigen Raum sehr gut vertreten sind. Das heißt natürlich in Österreich auch, wo unsere Wurzeln sind, sind wir sehr, sehr gut vertreten, aber auch Deutschland und die Schweiz zum Beispiel, also der ganze deutschsprachige Raum. Was wir aber auch sehen, was sehr interessant ist, wir haben auch im Süden sehr viele Nutzer, also Italien, Spanien, Portugal ist ein guter Markt. Ich glaube einfach, weil es solche Lösungen, wie wir sie anbieten, die relativ einfach sind, seriös, mit einer deutschen Bank im Hintergrund, solche Angebote gibt es einfach in Europa wenig und deswegen suchen natürlich Kunden auch nach solchen Alternativen.
Das heißt, so ein Faktor wie aus Österreich zu kommen, du hast ja gesagt, ihr habt ja alle Regulatorien dahinter, Finanzmarktaufsicht und Co., wo ihr hoffentlich die grünen Checklistenpunkte habt oder haben müsst, ja, dann natürlich die Kombination jetzt mit der soliden Bank oder mit einem bekannten Bankanbieter in Deutschland, die da investiert sind, das alles dürften doch ein paar Trust-Signale für die Kunden sein, oder?
Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Also leider gibt's halt in dem Krypto-Space auch viele, sage ich mal, Player, die sich nicht ganz so seriös verhalten. Man hat's ja auch mitbekommen, glaube ich, 2021 und 2022, als die großen US-Börsen wie jetzt zum Beispiel FTX, BlockFi und wie sie alle heißen, dann auch pleite gegangen sind. Und dann wurden leider auch eben mit Kundengeldern spekuliert. Und ja, wie das halt da aufgesetzt wurde, gibt natürlich nicht viel Vertrauen in den Kryptomarkt.
Ja.
Und da ist es halt extrem wichtig, dass es dann auch solche Player gibt, wie zum Beispiel eben uns als 21 Bitcoin. Wir haben eigentlich von Anfang an unser Unternehmen so aufgebaut, dass wir im Endeffekt schon so auftreten, als wären zum Beispiel die ganzen Assets, die Kunden bei uns haben, also sowohl Euro als auch Bitcoin, werden von uns treuhändig verwahrt. Das heißt, selbst im Falle 21 Bitcoin würde morgen pleite gehen, hat der Kunde immer noch Eigentumsrechte und Aussonderungsrechte an seinen Assets.
Okay.
Und das war halt bei vielen Börsen einfach nicht so.
Mhm.
Ist aktuell auch noch immer rechtlich möglich, dass man es anders macht.
Ja.
Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, das eigentlich gleich von Anfang an so zu gestalten, weil wir finden, dass das ein langfristiges Modell sein soll. Und wir möchten auch, dass die Kunden eben die Sicherheit haben. Und deswegen haben wir das so aufgesetzt. Ja.
Wir sind jetzt schon mittendrin in der App, in den Funktionen. Vielleicht holen wir dann nochmal kurz aus, was genau machst du mit deiner Firma? Wir haben jetzt gelernt, es gibt eine App, 21 Bitcoin heißt sie, ist in den App Stores in Europa auf jeden Fall verfügbar. Was mich da interessieren würde, du hast auch die Schweiz erwähnt, ist da jetzt mit EU, Non-EU, das ist kein großes Thema. Oder? Also ich kenne es nur vom E-Commerce, wo man sagt, ja, nach Schweiz was verschicken und Franken und keine Eurozone und so weiter, macht das vielleicht ein bisschen schwieriger. Ist jetzt bei euch nicht das Thema, oder?
Doch, es gibt schon auch ein Thema, vor allem im App Store. Der Apple App Store hat letztes Jahr nun auch seine allgemeinen Geschäftsbedingungen sehr verschärft, wenn du Kryptowährungs-Apps in ihren App-Stores vertreiben möchtest, dann musst du eben nachweisen, dass du in jeder oder in jedem Land, wo du deine App vertreibst, auch die Berechtigung dafür besitzt. Und aktuell ist das immer noch so ein bisschen ein Thema, dadurch, dass die Schweiz außerhalb des EWRs ist und natürlich außerhalb der EU, ist es ein bisschen schwierig noch, das heißt, wir sind aktuell auch im App Store für iPhone in der Schweiz nicht verfügbar.
Okay.
Bei Google schon, da sieht es wieder anders aus.
Spannend, ja.
Genau, das ist der einzige Unterschied, sonst glaube ich, gibt's keine Unterschiede bei den Ländern, ja.
Okay, sehr gut. Und eben spannend, was du gesagt hast, dass da anscheinend im Süden, also Richtung Portugal, Spanien und so weiter, eine gute Verbreitung ist oder dass ihr da gut angenommen werdet. Also auf jeden Fall EU-weit im Einsatz, international. Ja, und wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass im November 23 war das, zumindest die Pressemeldung, dass da eine deutsche Bank auch in den Medien für Aufsehen gesorgt hat, in Kombination mit euch. Was ist denn da passiert?
Ja, genau. Im September sogar, also Ende September, haben wir die Finanzierungsrunde unterzeichnet. Das heißt, die Deutsche Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte aus Ingolstadt, die hat 2,1 Millionen in 21 Bitcoin investiert, um eben auch 21 Bitcoin europäisch zu machen. Das heißt, es gibt jetzt auch die neue MiCA-Verordnung. Aktuell war das immer so, dass du als Kryptowährungsdienstleister wirklich in jedem Land eine eigene Lizenz ansuchen hast müssen und die Anforderungen waren teilweise sehr unterschiedlich. Das heißt, du hast wirklich in jedem Land andere Anforderungen und das wird jetzt harmonisiert. Also man hat es vielleicht schon mal in den Medien auch gehört, die MiCA-Verordnung steht für Markets in Crypto Assets Regulation. Die vereinheitlicht jetzt eigentlich, wie Kryptowährungen einerseits entstehen können in der EU. Zum Beispiel Stablecoins ist da ein Riesenthema und auch wie Anbieter für Kryptowährungen dann handeln dürfen und welche Gesetze sie entsprechen dürfen. Und diese Verordnung gilt dann eben EU-weit. Das heißt, sobald wir quasi die MiCA-Lizenz dann auch erhalten, können wir unseren Dienst wirklich aktiv auch in allen Ländern anbieten. Das heißt, wir können dann auch Werbung in diesen Ländern schalten. Aktuell ist es so, dass wir das nur in Österreich machen, weil wir in Österreich eben die Lizenz oder die Registrierung der Finanzmarktaufsicht haben. Wir könnten jetzt aber nicht in Deutschland zum Beispiel ein Event sponsern. Dafür bräuchtest du aktuell die BaFin-Lizenz. Das ist dort die Regulierungsbehörde. Mit der europäischen MiCA wird das dann aber möglich. Das ist, kann man sich vorstellen, ist dann ähnlich wie ein Wertpapierdienstleister, also Aktienbroker zum Beispiel. Da kann man dann seine Lizenz auch in der ganzen EU nutzen.
Daniel, du hast uns ja gerade einen Überblick gegeben, wer da zumindest zum Teil jetzt bei eurer Firma mit dabei ist. Ich habe mich auch da schlau gemacht im Hintergrund von der App. Ist ja nicht eine Bitcoin GmbH oder was auch immer, sondern da ist eine andere Firma dahinter, von der du der Geschäftsführer bist. Darf ich kurz fragen, wie viel Rolle hier jetzt diese Deutsche Bank spielt und wer da sonst noch mit dabei ist. Folgefrage oder Zweitfrage dazu, wir haben jetzt schon gehört, da geht es um Rechtliches, wahrscheinlich gar nicht so wenig. Da geht es um Technisches, es ist eine App, da geht es um App Stores, um Lizenzen, da geht es um Banking. Ich habe auch mich ein bisschen eingelesen, dass du ja da anscheinend in vielen Bereichen auch einen Background hast. Also wie gesagt, die Teilfrage eben zu deinem Background und die andere Teilfrage zur Firmenstruktur und wie man eben auch draufkommt, vielleicht so eine App und so ein Unternehmen zu gründen und zu leiten.
Ja, ich fange mal ganz kurz mit der Firmenstruktur an. Mhm. Im Hintergrund der 21 Bitcoin App ist die FIO Digital GmbH. Das ist auch die GmbH, die alle Lizenzen hält und die Rechte an der App hat. Und ja, grundsätzlich haben wir da auch Business Angels dabei. Mhm. Das heißt, wir haben die App, also mein Mitgründer und ich haben die Idee 2020 gehabt, haben das dann aus eigener Tasche finanziert und damals auch schon unsere erste Registrierung der FMA auch bekommen, damals noch auf ein anderes Unternehmen und haben dann aber gemerkt, okay, die Nachfrage ist wirklich hoch, das Feedback ist sehr gut und haben dann gesagt, okay, wir müssen das eigentlich Vollzeit machen, haben dann unsere Jobs gekündigt und haben 2021 die Firma gegründet, die FIO Digital GmbH. Und haben uns dann drei Business Angels auch gesucht oder ja, das hat einfach gut gepasst, die uns ein bisschen ein Startkapital auch gegeben haben, um eben das Ganze auf ein professionelles Level auch zu heben.
Ja.
Genau, und die haben einen Teil der Firma und 2023, wie du schon erwähnt hast, ist eben auch die Volksbank eingestiegen. Mhm. Die hat jetzt grundlegend keine Sperrminorität Privilegien. Mhm. Natürlich stimmen wir uns immer laufend strategisch auch mit ihnen ab, was natürlich uns dann auch Möglichkeiten gibt, die andere Kryptofirmen nicht haben. Das heißt, unser ganzer Zahlungsverkehr, alles, was mit Euro zu tun hat, wird über die Volksbank abgewickelt. Wir geben zum Beispiel unseren Kunden virtuelle IBANs aus. Das heißt, jeder Kunde bei uns bekommt seine eigene IBAN. Das macht den ganzen Zahlungsverkehr auch für den Kunden super einfach. Es funktioniert mit Echtzeitüberweisungen. Das heißt, super. Du kannst bis zu 100.000 Euro innerhalb von Sekunden auf die App laden. Ja. Das heißt, du kannst auch relativ große Käufe machen, wenn du möchtest. Mhm. Genau, und so ist es im Hintergrund strukturiert. Mein Mitgründer, der Dominik und ich, haben immer noch die absolute Mehrheit. Das heißt, wir können auch immer noch vorgeben, in welche Richtung es geht. Und das war uns natürlich auch immer wichtig. Weil wir auch dem Prinzip treu bleiben möchten und unser Geschäftsmodell eben langfristig ausgelegt haben.
Als kurze Zwischenfrage, ohne GmbH geht da wahrscheinlich nichts, oder? Also das war wahrscheinlich relativ schnell fällig, da zu gründen oder gescheite Strukturen zu schaffen, vor allem wenn es dann um so FMA-Zulassungen und so geht, oder?
Ja, wir haben damals Einzelunternehmen gehabt, das ist auf meinen Namen gelaufen und haben da auch die Registrierung von der FMA auf das Einzelunternehmen bekommen.
Okay.
Das heißt, es ist grundsätzlich möglich, aber vor allem, wenn man Investoren in die Firma reinlassen möchte und wenn man Fremdfinanzierung haben möchte, dann brauchst du auf jeden Fall andere Strukturen, dann brauchst du zumindest eine GmbH.
Weil das ist ein Thema auch, das mich beschäftigt. Wie gesagt, bei mir geht es nicht um eine App oder um Investoren, aber natürlich hast du grundsätzlich als GmbH einfach, ich würde trotzdem sagen, ein anderes Auftreten, vielleicht ein anderes Vertrauen ins Unternehmen, weil halt die Strukturen bekannt sind, weil bekannt ist, wie das funktioniert. Bei mir ist es auch so, ich bin Einzelunternehmer mit meinen Beratungs- und Dienstleistungen, bis dato noch kein Need unmittelbar. Aber es wird sich halt in manchen Situationen auch ganz gut anfühlen oder lesen. Vielleicht, wenn man dann GmbH-Geschäftsführer ist. In eurem Fall kriege ich mit für Lizenzen oder eben so Freigaben nicht unbedingt notwendig. Aber sobald Investoren drinnen sind oder so wie du sagst mit deinem Mitgründer, sobald zwei, drei Personen was machen, ist wahrscheinlich das Format der GmbH dann unvermeidbar gewesen. Super. Genau, das heißt, wir haben jetzt die Firma kennengelernt oder ein bisschen die Firmenstruktur. Wir wissen, dass ihr als Produkt eine App im Fokus habt. Ja. Eine App, die tatsächlich auch nur unter Anführungszeichen eine Kryptowährung handelt. Deinen Background nochmal kurz, weil das wäre ja vorhin die zweite Teilfrage gewesen. Also wie passt da die Schnittmenge von dem, was du bisher gemacht und gelernt hast, dazu zu dem, was du heute machst und bist?
Ja, mein Background kommt eigentlich immer schon so ein bisschen aus der technischen Richtung. Das heißt, ich habe in Salzburg die HTL Salzburg absolviert im Bereich Elektronik, technische Informatik. da haben wir einfach damals in meiner Jugend schon immer sehr, sehr viel programmiert. Das heißt, ich hatte immer da schon eine Affinität dazu. Ich würde mittlerweile behaupten, ich kann nicht programmieren. Ich verstehe es ein wenig.
Sehr gut.
Und es macht mir auch teilweise Spaß. Also leider komme ich gar nicht mehr dazu. Am Anfang habe ich ein bisschen auch mitprogrammiert an der App. Vor allem so Design-Sachen machen mir sehr viel Spaß. Aber genau, daher komme ich. Ich bin dann nach Wien studieren gegangen, habe dort Wirtschaftsinformatik auf der Wirtschaftsuni in Wien studiert, weil mich einfach dieser Teilbereich sehr interessiert hat, diese Schnittmenge Technik und Wirtschaft, digitale Geschäftsmodelle. Mich hat es einfach immer fasziniert, wie kann Google so groß werden? Mhm. Was ist wirklich das Geschäftsmodell dahinter? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich eben durch das Internet und jetzt eben auch durch Bitcoin? Und bin dann nach meinem Studium eigentlich so in die traditionelle Finanzwelt gerutscht oder reingegangen. War da bei der Allianz Versicherung in Wien zum Beispiel internationaler Consultant, habe Inhouse-Consulting gemacht, bin dann wieder zurück nach Salzburg und war da unter anderem im Consulting tätig bei Red Bull, Interspar, Porsche Informatik.
Okay, also Porsche. Eher die IT-Ecke dann abseits von den Bank- und Versicherungsbranchen,
genau, oder? Wobei ich relativ viel auch bei der Porsche Bank war.
Ah, stimmt.
Da auch in Finanzprojekten, aber auch immer mit der Schnittstelle zur IT. Mhm. Weil da einfach auch meine Affinität liegt. Genau, und somit habe ich eigentlich da schon relativ viel Erfahrungen auch gesammelt. Und irgendwann ist dann auch die Idee so Ende 2019 gekommen. Es hat damals eigentlich keine einfache Möglichkeit gegeben, in Bitcoin zu investieren. Mhm. Und ich habe dann immer versucht, meiner Familie oder Bekannten andere Plattformen zu empfehlen und habe dann leider immer festgestellt, dass sie irgendwie ein, zwei Wochen danach dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, naja, sie haben jetzt Bitcoin Cash gekauft, weil das wurde da angezeigt und das war irgendwie günstiger. Und dann dachte ich mir, okay, da muss es einfach eine einfache und coole Lösung geben. Und dann habe ich mich Ende 2019 mit meinem jetzigen Co-Gründer, dem Dominik, zusammengesetzt. Mhm. Der kommt noch mehr aus der technischen Welt, der hat schon einige Apps auch programmiert und haben gesagt, okay, das Skillset passt eigentlich ganz gut. Und haben dann in Corona 2020 eigentlich angefangen und seitdem machen wir das, ja.
Ja, genau, Daniel. Das mit dem Bitcoin-Kauf, also ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch Bitcoin besitze, wohlgemerkt keinen ganzen, sondern Teile davon, aber was nicht ist, kann auch werden, vielleicht. Ich kann mich auch erinnern, dass so vor 2020 oder vielleicht auch bei mir im Kopf war es wahrscheinlich so Mitte, so 2015, vielleicht sogar vorher, aber da habe ich jetzt im Kopf, dass man da zu irgendwelchen dubiosen Firmen Automaten irgendwie gehen musste? Also seit wann geht das mit Apps halbwegs verlässlich und wie hat das wirklich damals geklappt im berühmten Jahr, wo der Bitcoin so eine Pizzaschachtel wert war? Wie wäre man damals oder wäre man überhaupt damals zu einem Bitcoin gekommen?
Ist eine gute Frage. Also ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig von Bitcoin gehört. Das war 2010. Mhm. Da waren wir damals auch noch in der HTL in der Schule und da hat ein Klassenkamerade dann auch seine Server mit Bitcoin bezahlt.
Oh wow.
Ja, ich glaube, er hat sich leider die Bitcoin nie behalten, sondern hat die wirklich als Zahlungsmittel verwendet.
Ja.
Genau. Und dann ist das Thema auch wieder so ein bisschen vorbeigegangen an mir. Aber ich glaube, 2013 war dann das nächste Mal, wo ich von Bitcoin gelesen habe. Mhm. Und da tatsächlich wollte ich dann auch Bitcoin kaufen. Und genau wie du gerade erwähnt hast, 2013 war das sehr, sehr schwierig. Also da gab's eigentlich gar nichts. Also in Österreich oder Deutschland gab's keine Börse. Ich habe mich dann auf Local Bitcoins, das gibt's glaube ich mittlerweile auch nicht mehr, angemeldet. Mhm. Da hat man sich dann mit jemandem treffen müssen. Wow. Und dem hat man dann Bargeld gegeben und er hat dir Bitcoin quasi geschickt.
Also noch dubioser geht's ja gar nicht, oder?
Ja, und das war auch der Grund, warum ich das dann eigentlich wieder lassen habe. Ich habe das dann nicht gemacht, weil irgendwie ist mir das auch sehr komisch vorgekommen. Und ja, jetzt da mit irgendjemandem im Café treffen und dann Bargeld austauschen, es war dann schon irgendwie ein bisschen komisch. Und dann habe ich das auch wieder aus den Augen verloren. Und eigentlich dann erst so Anfang 2017, kann ich mich sehr gut erinnern, habe ich, glaube ich, damals im Standard gelesen, in einem Artikel, dass Bitcoin wieder die 1.000-Dollar-Marke geknackt hat. Und dann hat mich das ganze Thema gecatcht und da gab es dann auch schon die ersten Börsen, wie zum Beispiel Bitpanda, gab es damals schon. war aber immer auch noch das ganze Thema Registrierung und wirklich den Account auch aufmachen. Damals gab es auch noch keine Apps, das war alles im Web noch. Das heißt, die Einfachheit war einfach nicht gegeben. Und jetzt mittlerweile muss man sagen, ist die Hürde so niedrig wie noch nie. Ja. Also wie du auch gesagt hast, zum Beispiel unsere App hast du wirklich in 2-3 Minuten eingerichtet und kannst Bitcoin kaufen. Und das gibt's jetzt eigentlich, würde ich sagen, erst so seit 2021, da hat sich das Ganze dann so weiterentwickelt und mittlerweile sind wir jetzt eben auch da angekommen, dass es wirklich auch für jeden ein Angebot gibt, das für ihn auch nutzbar ist.
Und auch dank euch natürlich oder dank euren Investitionen, dank euren Apps und wahrscheinlich ständigen Updates, die ja dann das Erlebnis auch immer besser machen, dass ich wirklich, ich glaube vorgestern bei mir in der Mittagspause sitze ich auf der Couch und in 3 bis 5 Minuten war das ganze Ding installiert, verifiziert. Und das ist selbstverständlich, aber du weißt wahrscheinlich, was da an Arbeit drin steckt, damit das für mich oder für jeden anderen Kunden nur ein paar Klicks sind. Gleichzeitig haben wir gesagt, der große Hebel wäre dann 2013, 2015 wahrscheinlich entstanden, wo Bitcoin ja dann irgendwann einmal $1,000 war, aber auch darunter. Jetzt ist es sehr einfach. Ich habe mir das kurz einmal angeschaut, weil wie gesagt, wir sind jetzt, Stand heute bei der Aufnahme, sehr nahe an einem All-Time-High. Der Hebel, ich habe mir angeschaut, glaube ich, seit 2021 haben wir ja im Bitcoin jetzt, glaube ich, nur Faktor 3 drinnen. Das heißt, jetzt geht's einfacher, das zu kaufen und zu verwalten und natürlich auch wieder zu verkaufen. Gleichzeitig ist es natürlich erstens super reguliert. Man kann und muss natürlich auf die Gewinne Steuern zahlen. Das ist auch alles reglementiert. Wie siehst du das jetzt? Also praktisch die Einfachheit von der Verwaltung und vom Kauf, die sich super gebessert hat. Aber aus meiner Sicht sind da noch 2x, 5x, 10x drinnen in dieser Währung. Wie siehst du das jetzt Stand heute, wo wir, glaube ich, bei, korrigier mich, 60.000 oder?
Ungefähr 60.000 Euro, ja.
Ja.
Ja, interessante Frage. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an. Also wenn man sich anschaut, 2013, wie gesagt, es war sehr schwer, überhaupt an Bitcoin zu kommen. Die Risiken waren natürlich viel, viel höher. Ja. Bitcoin war noch bei Weitem nicht so etabliert. Das heißt, man muss natürlich sich auch immer das Risiko-Reward, also wie viel Risiko gehe ich ein und wie viel Gewinn kann ich erwarten, muss man sich immer anschauen. Und da muss man jetzt definitiv sagen, dass viele Probleme, die Bitcoin damals hatte oder Gefahren und Risiken, mittlerweile eben nicht mehr so sind. Das heißt, 2013 war es nicht klar, wird eine Regierung Bitcoin verbieten oder eine große westliche Regierung wie die USA oder in Europa. Ich glaube, dieses Risiko ist mittlerweile zum Großteil vom Tisch. Also wenn man sich anschaut, in den USA jetzt die Bitcoin-ETFs, die jetzt seit ein paar Wochen quasi handeln, und wenn man sich da das Volumen ansieht, ich glaube, wird es sehr, sehr schwer und unwahrscheinlich, dass jetzt eine Regierung wie die USA zum Beispiel Bitcoin verbieten.
Das heißt, das Thema Verbot oder auch das Thema Unsicherheit geht vielleicht ein bisschen raus durch die breitere Annahme, Akzeptanz durch die anderen Produkte eben mit diesen ETFs, die jetzt auch erlaubt sind und zugelassen sind. Aber mit dem nimmt er möglicherweise wieder den Hebel raus aus dem Ganzen.
Ja, zum Teil, aber ich würde immer noch sagen, also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Ich glaube, in dem Markt gibt's immer leider noch die Erwartung, ich kaufe heute einen Bitcoin und bin morgen damit Millionär, so ungefähr. Das wird natürlich nicht möglich sein. Aber dennoch, also aus meiner Sicht hat Bitcoin immer noch riesig viel Spielraum. Also wenn wir uns ansehen, zum Beispiel alleine der Goldmarkt ist aktuell ungefähr ich glaube das Achtfache oder so größer. Und wenn man sich anschaut, die Eigenschaften von Bitcoin, aus meiner Sicht ist Bitcoin das bessere Gold, das digitale Gold. Ich habe viele Probleme, die ich bei Gold habe, bei Bitcoin eben nicht. Und wenn man jetzt quasi die Marktkapitalisierung vergleicht, dann hat Bitcoin eigentlich einen Raum, wenn es nur, in Anführungszeichen, nur Gold einholt, dann stehen wir irgendwo bei $400.000 pro Bitcoin.
Wow.
Und da ist aus meiner Sicht immer noch nicht der Drops gelutscht. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch, also wir sehen das auch im Kleinen. Viele unserer Kunden diversifizieren jetzt weg von ihrem Portfolio in Aktien oder auch Immobilien und sagen, ich möchte einen Teil davon in Bitcoin investieren. Und wenn man sich den Aktienmarkt anschaut und dann noch den Immobilienmarkt, wie viel Wert und Marktkapitalisierung da drinnen ist, wenn Bitcoin da selbst nur 1-2% davon erreicht, dann stehen wir ganz woanders. Das heißt, der Raum für Bitcoin zu wachsen ist relativ groß, meiner Meinung nach, und immer noch groß. Und die Risiken sind viel, viel geringer. Das heißt, ich glaube trotzdem, obwohl wir jetzt gerade fast beim All-Time-High stehen, war das Risiko-Reward-Verhältnis noch nie so gut wie jetzt.
Okay, spannend. Was für mich auch wichtig ist oder was ich jetzt machen möchte, dass ich einen Mini-Vergleich mache für einen super Use-Case für Bitcoin aus meiner Sicht. Die Tatsache, dass ich mit diesem Code oder mit dieser, ja, ich glaube, es ist ein QR-Code oder ein Kürzel, könnte ich grundsätzlich jeden Mensch auf dieser Welt in wenigen Minuten einen Bitcoin schicken. Das ist für mich ein USP im Vergleich zu, nimm mal den Goldbarren, der bei mir zu Hause liegt oder nicht liegt, wie auch immer, egal ob der 100 Gramm ist oder 7 Kilo, wenn ich der Person X in Südamerika, in Afrika oder in Kalifornien jetzt was geben möchte, werde ich mir mit dem physischen Gold schwer tun. So, bei Bitcoin, wie gesagt, ich brauche diese Wallet-Adresse und dann ist das Ding, glaube ich, in einigen Minuten vom Sender beim Empfänger. Ja? Das heißt, wir haben diesen physischen Transfer bei physischem Gold, wo Bitcoin sicher einen Vorteil hat. Wir haben aber auch diese unter Anführungszeichen Mittelsmänner oder diese Plattformen, wenn ich sage, ich möchte jemanden wahrscheinlich in Afrika Geld überweisen, dann wüsste ich auch nicht jetzt sofort, wenn ich 100 Dollar habe oder 100 Euro, vielleicht geht's über PayPal, ich weiß es nicht, aber was da an Gebühren, an Mitteln drinnen ist, bis das ankommt, in welcher Währung kommt das an, was sind die Abschläge, ich weiß es nicht. Ja. Also da hat Bitcoin für mich einen großen Vorteil und wenn das mit Apps, mit diesen Tools bequemer geht, dann spricht hier sicher dieses Dezentrale dafür. Was haltest du von dem Gedanken oder was sind noch so Punkte, wo du sagst, der Bitcoin hat seine Vorteile?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Also ich sehe das ähnlich. Ich denke, man kann da auch sehr gut unterscheiden zwischen Bitcoin, dem Netzwerk. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also man kann wirklich jedem auf der Welt innerhalb von 10 Minuten unbegrenzt quasi, also das, was man an Bitcoin hat, kann man jemanden übertragen. Also jeder, der schon mal versucht hat, Geld von hier nach Australien oder Afrika zu senden, weiß, wie umständlich das ist und auch wie viel Kosten da anfallen. Also die meisten Banken machen das meistens schon mal nicht. Dann zahlst du für die Konvertierung der Währung, das dauert ewig, da sind 15 verschiedene Banken im Hintergrund beteiligt.
Ja.
Was das Ganze einfach sehr, sehr unflexibel, kompliziert und teuer macht. Und mit Bitcoin habe ich eine Möglichkeit, ohne einer dritten Partei, wie du schon gesagt hast, ohne einer Bank dazwischen, wirklich, als würde ich jemanden einen 10-Euro-Schein geben, Bargeld quasi, kann ich das einfach austauschen, ohne dass ich einen dritten brauche. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist aber meiner Meinung nach einfach Bitcoin das Netzwerk. Das kann einfach genutzt werden, um Wert global auszutauschen.
Ja.
Und dann gibt's eben das zweite, Bitcoin das Asset, quasi von dem eigentlich meistens die Rede ist. Das ist, wenn man so über Bitcoin spricht, redet man meistens ja vom Wert von Bitcoin in Euro oder Dollar gemessen. Und da hat halt Bitcoin den riesen Vorteil, dass das einfach absolut begrenzt ist. Das heißt, es gibt nur 21 Millionen Stück. Es wird auch nie mehr geben. Und das macht das Ganze auch so wertvoll. Das heißt, wenn ich einen Bitcoin besitze, weiß ich, dass ich einen Teil von 21 Millionen habe und egal was passiert, keiner kann quasi meinen Teil verwässern. Weil genau dieses Problem sehen wir ja gerade über die letzten Jahre. Also jeder merkt es ja, wenn man im Supermarkt ist, die 50 Euro, die du da ausgibst, die kaufen einfach nicht mehr das, was vielleicht vor 3 Jahren oder so noch in deinem Einkaufskorb war. Und das hat einfach den Grund, der Euro kann im Endeffekt unendlich gedruckt werden und auch die Zentralbanken machen das auch. Das haben wir in Corona gesehen. Da wurde so viel Geld gedruckt und Das ist im Endeffekt diese Inflation, also das ist eigentlich Inflation genau. Und Inflation ist nichts anderes als ich habe eine Geldmenge und ich produziere noch mehr Geldmenge und quasi es trifft halt jeden, der Euro erhält. Also wenn du auf deinem Bankkonto 1000 Euro hast, dir werden zwar nicht 100 Euro von den 1000 gestohlen. Ja,
aber es gibt in Relation dann mehr und damit sind die 1000 dann weniger. Und das hast du ja beim Pendant jetzt mit Bitcoin, hast du nicht, weil es diese
21 Millionen
genau. gibt. Genau. Und dieser Anteil, diese Share, bleibt auch immer gleich. Ja, ich denke da auch an Firmenanteile oder da fällt mir jetzt ein, dieser Film oder diese Story vom Facebook-Gründer, wo du dann halt auch so und so viel Prozent der Firma hattest und dann haben die einen Beschluss gefasst, dass diese Prozent auch nichts mehr wert waren, wo die Firma gewachsen ist. Also so kann man sich das ja auch vorstellen. Also wahrscheinlich bei Investments, bei Währung an sich, da gibt es ja auch die Geschichte, dass am US-Dollar stand ja eine Zeit lang this is worth for irgendwas, das auf der Bank liegt oder das ist so und so viel wert in Gold und was steht heute drauf? In God we trust. Also das ist für mich auch so ein Beispiel, dass was Bargeld oder was sogenannte Fiat-Währung da betrifft. Also von dem her haben wir da sicher einige Vorteile. Ich habe gesehen, Daniel, dass eure App, so schön die ist, so gut und smooth, würde man sagen, das abläuft, ihr habt nur Bitcoin, unter Anführungszeichen, nur. Warum das?
Ja, das hat einen ganz, ganz spezifischen Grund. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns nur auf Bitcoin fokussieren, weil das aus unserer Sicht das einzige digitale Asset ist, das wirklich glaubhaft begrenzt ist, also quasi auf diese 21 Millionen Stück, die ich gerade erwähnt habe, und damit auch aus unserer Sicht das einzige langfristige Investment in dem Bereich, das wirklich auch Sinn macht. Alle anderen Kryptowährungen, die sich halt gerne auch mit Bitcoin vergleichen, da stecken Gründer dahinter, da stecken Firmen dahinter, die Kryptowährung beeinflussen können. Also man sieht das ganz gut bei Ethereum zum Beispiel, die zweitgrößte Kryptowährung. Da wird die Entwicklung sehr getrieben von so einer Ethereum Foundation im Hintergrund. Und also ich vergleiche das immer, das ist für mich eher eine Tech-Aktie, also okay. wie ein Unternehmen, ein Anteil eines Unternehmens, kann natürlich auch Sinn machen, aber ist einfach ein komplett anderes Asset aus unserer Sicht. Und Bitcoin ist wirklich hat auch zum Beispiel jetzt auch die SEC, also die Regulierungsbehörde in den USA, auch klargestellt, dass Bitcoin wird gesehen wie ein Rohstoff, im Endeffekt, also wie Gold. Es gibt keinen Issuer dahinter, also keinen, der die Bitcoin zentral erzeugt.
Oder eine Zentrale, eine Firma, eine Foundation, ja.
Genau, es gibt keinen, der Kontrolle über das Netzwerk hat, weil es eben dezentral ist und das ist bei allen anderen Kryptowährungen nicht so. Und man sieht das auch, also die meisten Kryptowährungen kommen und verschwinden. Also es gibt ja, glaube ich, mittlerweile über 10 oder 20.000 verschiedene. Und nur die wenigsten halten sich, genau, und das ist eigentlich der große Grund. Und man sieht auch jetzt immer mehr, zum Beispiel, es gibt auch nur Bitcoin-ETFs. Es gibt jetzt noch keine Dogecoin oder wie auch immer ETFs. Es kann ganz lustig sein, dazu zu spekulieren. Und das versuchen natürlich auch viele Leute, weil sie natürlich glauben, okay, in Bitcoin, das gibt es jetzt schon so lange, da kann ich keine so guten Renditen mehr erzielen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was Bitcoin auch über die letzten Jahre an Rendite gebracht hat, ist, ja, also ich glaube, es gibt kein besseres Asset. Man kann natürlich mit anderen Coins Casino spielen, so nenne ich das immer gerne. Aber wenn man wirklich langfristig Vermögensaufbau betreiben möchte und ein, in dem Bereich ein seriöses Asset halten möchte, dann ist es Bitcoin.
Das heißt, aus deiner Sicht ist das jetzt erwachsen geworden?
Also es wird immer erwachsener. Wenn man sich anschaut, Bitcoin gibt es ja jetzt seit 2009, das heißt ungefähr 15 Jahre jetzt aktuell das Netzwerk. Und wenn man das vergleicht mit dem Euro, also den Euro gibt es eigentlich noch gar nicht viel länger. Also der wurde eingeführt, ich glaube 2002 als Chiralgeld, 1999 als Buchgeld. Das heißt, den Euro gibt es eigentlich noch gar nicht viel länger. Und mittlerweile, also Bitcoin ist wie gesagt nicht mehr tot zu kriegen. Viele Risiken davon haben sich auch reduziert. Und Bitcoin wird auch in den nächsten 5 Jahren aus meiner Sicht auf keinen Fall verschwinden und immer eine größere Rolle auch einnehmen.
Ja, und hoffentlich auch ihr mit eurem Unternehmen und eurer App, was Kunden und Nutzer betrifft. Danke für die Erklärung. Ich hätte noch eine Frage und zwar das sogenannte Bitcoin-Halving steht bevor. Kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen und das ganz kurz vielleicht für mich oder für, unter Anführungszeichen, Investment und Bitcoin-Laien mal kurz erklären?
Ja, also die 21 Millionen, die begrenzte Stückzahl von Bitcoin, die ist aktuell noch nicht ganz verfügbar. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, jeden Tag werden aktuell 900 Bitcoins neu geschöpft und alle 4 Jahre halbiert sich diese Menge. Das heißt, das nächste Bitcoin-Halving, das findet jetzt dann im April statt und da halbiert sich die neu geschöpfte Menge pro Tag auf 450 Bitcoins. Und das geht.
Okay, das geht dann immer langsamer.
Genau, das geht immer langsamer. Das heißt, aktuell sind schon 19 Millionen der insgesamt 21 Millionen sind schon geschöpft und im Umlauf. Und dadurch, dass das immer exponentiell abnimmt, alle 4 Jahre, geht das natürlich immer langsamer. Und der letzte Bitcoin, beziehungsweise die Untereinheit von Bitcoin, die wird dann 2140 geschöpft werden, circa. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Aber bis 2030 haben wir, glaube ich, 99% aller Bitcoin schon geschöpft. Also das letzte Prozent dauert dann ungefähr 100 Jahre noch.
Aber es gibt dann keinen Menschen, keine Firma, keine Foundation, die sagt, ah, jetzt machen wir doch 100 Millionen Bitcoin statt 21. Die wird's und kann's per Definition nicht geben, oder?
Ja, das ist das Schöne am Bitcoin. Es wurde schon öfter versucht, auch den Algorithmus von Bitcoin zu ändern oder die Regeln von Bitcoin zu verändern. Da gibt's eine ganz schöne Geschichte dazu. 2013, 14 war das. Nennt man auch die Blockchain Wars, also der Blockchain-Krieg. Damals haben eigentlich die ganze Krypto-Bitcoin-Industrie versucht, Bitcoin zu verändern, sodass Bitcoin mehr Transaktionen pro Minute durchführen kann. Und das wäre eigentlich ein grundlegender Eingriff in die Regeln von Bitcoin.
Ja.
Und da hat man sehr schön gesehen, wie dezentral das Netzwerk ist. Auch wenn über 90% eigentlich der reichsten und wertvollsten Unternehmen in dem Bereich so eine Änderung wollten, haben eigentlich alle User oder das Netzwerk eben die Kontrolle und dagegen gestimmt und da sieht man, dass es einfach praktisch unmöglich ist, das zu ändern und das ist eben auch nur bei Bitcoin so. Bei allen anderen hat man das in der Vergangenheit schon gesehen, dass Regeln geändert werden.
Aber wenn wahrscheinlich jemand einen großen Teil von diesem Bitcoin besitzen könnte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall sein könnte, oder? Oder kann jemand jetzt 10 Millionen Bitcoin oder mehr als die Hälfte dieser 21 Millionen da jemals haben?
Ja, grundsätzlich wäre das theoretisch denkbar, aber selbst dann, also wenn ich jetzt die Hälfte aller Bitcoin besitze, das ist ja das Schöne.
Kannst du auch nicht bestimmen.
Ich kann auch nicht bestimmen. Mhm. Ich habe nicht mehr Macht als der einzelne User und das ist das Schöne. Das ist diese Dezentralität daran. Also selbst Satoshi Nakamoto, also der pseudonyme Gründer, den keiner kennt, der hat ja anscheinend 1 Million ungefähr Bitcoin gemeint. Die wurden auch noch nie bewegt. Selbst der könnte diese Regeln nicht ändern.
Also Bitcoin-Halving habe ich dank deiner super knackigen Erklärung verstanden. Ich habe mir bisher zugegeben mit dem nicht befasst, habe es nur auch in den Medien gelesen, dass das auch eine Auswirkung möglicherweise auf den aktuellen Kurs oder auf diese Kurssprünge und Entwicklungen hat. Eine Frage noch zu diesem Punkt, Stichwort Sparplan. Kann man das mit eurer App? Was hältst du davon versus Einmal-Investments?
Ja, also das funktioniert mit unserer App. Also du kannst sowohl Einmal-Investments machen, als auch so regelmäßige Investments, wöchentlich, monatlich in Bitcoin regelmäßig investieren. Kannst auch Limitpreisorder zum Beispiel ganz easy machen mit einer grafischen Übersicht, dass du sagst, okay, ich möchte vielleicht den Dip, so nennt man das, wenn der Preis mal runtergeht, kaufen. Ja, grundsätzlich bin ich ein Fan davon, langfristig zu investieren. Also meiner Meinung nach ist auch keine Anlageberatung, aber persönlich finde ich immer, man sollte zumindest einen Horizont von 4 Jahren haben, wenn man in Bitcoin investiert. Also man darf nicht erwarten, dass man, wie gesagt, innerhalb von ein paar Monaten Millionär dadurch wird. Und da bietet sich natürlich ein Sparplan extrem gut an.
Ja.
Wenn ich ein Asset habe, das sehr volatil ist, also im Preis schwankt, weil dadurch kann ich dann eigentlich durch diese regelmäßigen Käufe, kann ich den Preis eben ausgleichen. Und im Endeffekt habe ich dann über Jahre einen Durchschnittspreis, der sich jetzt gezeigt hat. Also wenn man das gemacht hat über die letzten Jahre, bist du dann immer sehr gut auch im Plus, weil du kaufst natürlich dann mehr, wenn der Preis unten ist, ein bisschen weniger, wenn der Preis oben ist, aber deine Euromenge quasi bleibt immer gleich. Du hast wöchentlich einfach deine 50 Euro zum Beispiel. Und das Schöne ist auch, du hast halt so langfristigen Vermögensaufbau. Du hast halt auch, wenn du jetzt 100 Euro im Monat entbehren kannst, das tut dir vielleicht dann auch nicht weh. Mhm. Du brauchst gar nicht dann jede Woche irgendwie auf dein Portfolio schauen, sondern du richtest das einmal ein. Es wird automatisch für die App macht automatisch den Kauf dann für dich. Das heißt, es wird alles automatisch für dich abgewickelt. Und du kannst halt dann einfach mal nach 1-2 Jahren schaust du wieder rein und hoffentlich freust dich dann.
Super. Einen Punkt noch, bevor wir schon ein bisschen Richtung Zielgerade hier abbiegen in diesem super spannenden Gespräch. Es gibt ja ein paar Argumente dagegen oder mit welchen vielleicht Vorurteilen oder auch wirklichen Fakten werdet ihr da auch konfrontiert oder gibt es da Fragen von Kunden oder jemand, der sich registrieren möchte, aber noch nicht sicher ist? Wie schaut es denn da aus?
Ja, natürlich. Also der Bitcoin ist ja immer noch, muss man sagen, auch für viele einfach neu oder etwas Neues und dadurch gibt es natürlich auch immer viele Fragen. Grundsätzlich muss man sich einfach bewusst sein, dass der Preis schwanken kann. Also du hast das ganz am Anfang einmal vorgestellt oder gesagt auch, Bitcoin kann auch mal 50, 60, 70, 80% sogar runtergehen.
Ja.
Das haben wir jetzt schon 3-4 Mal auch gesehen und das muss man sich einfach bewusst machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da langfristig was überlegt und quasi jetzt nicht nur einmal 10.000 Euro investiert und dann morgen das wieder abheben möchte. Und sonst natürlich ist dadurch, dass Bitcoin auch so viel Flexibilität bietet. Also ich kann das ja auch für mich selber verwahren zum Beispiel, was eine sehr, sehr coole Alternative ist. Also ich bin dann nicht mehr abhängig von irgendeiner Bank oder Börse, sondern kann wirklich die Bitcoin, wie als hätte ich jetzt quasi mein Goldbarren bei mir daheim im Safe, kann ich auch meine Bitcoin auf dem USB-Stick quasi speichern. Also es gibt eigene Geräte dafür, die sehr, sehr sicher sind. Und das macht natürlich auch schon Sinn, wenn ich sage, okay, ich möchte eigentlich keiner dritten Partei vertrauen und ich nutze auch diese Möglichkeit, die Bitcoin mir bietet. So machen auch wirklich viele Nutzer von uns auch. Nur da ist es halt auch so, da muss man schon auch sich damit beschäftigen. Also wie setze ich so ein Hardware-Wallet auf? So nennt man das. Wie sichere ich das?
Ja.
Weil man muss sich natürlich auch bewusst sein. Also ich habe einerseits dann die komplette Souveränität über mein Vermögen, über die Bitcoin, aber auch die komplette Verantwortung. Das heißt, wenn jetzt dieser USB-Stick verloren geht und ich habe kein Backup gemacht, ich habe mir die Codes nicht aufgeschrieben, ja, dann ist mein Vermögen weg. So, dann können wir als Börse auch nicht mehr hergehen und quasi deinen Zugang wiederherstellen. Also das ist schon noch so ein großes Thema, glaube ich, für viele. Deswegen kann es natürlich auch Sinn machen, dass man vielleicht einen Teil auch auf einer Börse liegen lässt, dass man sich da einfach mal bildet. Wir bieten da auch super viele Inhalte an auf unserem Blog zum Beispiel, auch direkt in der App erklären wir Vor- und Nachteile, wie man das macht. Wir haben Tutorials, wie man dann sowas aufsetzt. Und das Coole ist, du kannst uns auch mit einem Klick in der App direkt erreichen. Das heißt, du hast einen Chat integriert und dann kannst du unsere Bitcoin-Experten auch zu solchen Themen befragen. Ja.
Und so wie du gesagt hast, mit dem eigenen Wallet, ich habe da auch Erfahrungen gemacht damit, aber dort fällt natürlich sowas wie Limit Order, Limit Käufe oder irgendwelche Dinge, fällt dann natürlich weg. Weil das liegt dann halt irgendwo auf diesem Stick, aber du kannst nicht sagen, bei dem Wert von X möchte ich, dass automatisch was gekauft, was verkauft wird. Das spricht natürlich dann wieder für solche Apps und solche Plattformen, weil nur die das abbilden können.
Ganz genau. Ich glaube, also meine Meinung dazu ist, der Kunde oder der Nutzer sollte einfach informiert sein. Er sollte über alle Risiken, Vor- und Nachteile Bescheid wissen und dann für sich selbst entscheiden. Und jeder sollte die Entscheidung dann auch für sich selbst treffen. Ja, und was ich halt auch ganz cool finde, was ich zum Beispiel immer mache, ich verschenke jetzt mittlerweile immer bei Geburten, Taufen oder so, verschenke ich natürlich auch Bitcoin. Und man kann das dann auch so steuern, dass man die Bitcoin quasi für einen Zeitraum auch sperrt.
Ja.
Wirklich direkt auf der Blockchain. Das heißt, man kann dann zum Beispiel, wenn man Bitcoin jetzt zur Geburt verschenkt, die für 18 Jahre sperren. Und dann kann derjenige wirklich diese Bitcoin auch erst nach 18 Jahren ausgeben. Spannend. Egal was passiert, das ist wirklich auf der Blockchain dann gesperrt. Ja. Und das finde ich auch eine ganz spannende Möglichkeit, weil so kann man auch Vermögen weitergeben oder auch Geschenke geben. Es ist auch
ganz spannend. Ich habe meiner Mama einmal zum Muttertag auch Bitcoin geschenkt. Ich habe einfach 100 Euro investiert halt. Also sie hat jetzt kein eigenes Wallet oder irgendwas, aber ich habe halt symbolisch gesagt, okay, am Tag X habe ich da 100 Euro mal in Bitcoin gegeben zum Muttertag und ja, abhängig von den Kursen, wobei jetzt schaut es, glaube ich, ganz gut aus, dass wir halt dann einmal vielleicht uns was gut gehen lassen, einmal wo essen gehen oder so und diese 100 Euro halt hoffentlich etwas mehr sind. Also in dem Fall ein kleiner eher Gag, aber ich verstehe das sehr gut mit den Geburten, mit diesem Sperren, dass man der Person das dann mitgibt und ja, weiß man nicht, was dann in 18 Jahren passiert oder selbst wenn es eine Taufe oder irgendein anderer Anlass ist oder vielleicht die Firmung, dann haben wir noch immer 10 Jahre plus minus, die das dann irgendwo liegen würde und dann sicher ein guter Überraschungseffekt dann von Taufpaten, Onkel oder Tante. Einen Punkt noch, weil wir gesagt haben, wir sind ja auch bei den Vorbehalten, bei den kritischeren Sachen ein bisschen. Am Ende kann aber trotzdem, wenn wir die Verantwortung angesprochen haben, es kann und darf keiner zu euch kommen und sagen, bei einem Kursrückgang von Bitcoin so unter dem Motto, Daniel, ihr habt unser Geld oder Daniel, wegen dir habe ich jetzt Geld verloren. Also das ist ja, so wie wir gesagt haben, in der Verantwortung jedes Einzelnen und die Plattform, die Trading-Plattform, die App kann ja nichts dafür.
Genau, wir machen auch explizit keine Anlageberatung, das heißt, wir klären den Kunden auf über die Risiken, aber er tätigt jeden Kauf selber und ist natürlich selber verantwortlich und das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Ja. Ja, es gibt da keinen Fonds quasi, der dich dann auszahlt, weil dein Investment
jetzt liegt. Stichwort Einlagensicherung und Co. bei Banken, also sowas gibt es dort nicht.
Genau, dem muss man sich bewusst sein, aber ja, so ist es halt im Leben, man muss natürlich auch Risiken nehmen, wenn man Gewinn machen möchte oder da investieren möchte, aber wie gesagt, also wenn man da, ich glaube, man sollte immer ruhig schlafen können, also es gibt natürlich auch einige Leute, die sogar Kredite aufnehmen, um dann Bitcoin zu kaufen. Das ist, das muss jeder dann immer für sich selber entscheiden. Kann vielleicht in der einen oder anderen Situation Sinn machen.
Aber das würdet ihr oder du auch persönlich nie einem potenziellen oder aktiven Kunden empfehlen?
Nein, das würde man nicht empfehlen. Aber genau, so muss halt jeder Kunde für sich selbst entscheiden. Ich glaube, was halt cool ist, was am Anfang, du kannst wirklich ab 15 Euro zum Beispiel bei uns, kannst du mal deinen kleinen Zeh hineinstecken, kannst einfach mal schauen, wie ist das, wie performt es so? Und ich glaube, das kann jeder dann auch verschmerzen. Das ist einmal mittlerweile kostet eine Hauptspeise mehr als wie 15 Euro im Restaurant.
Ja. Das heißt, ich habe zuletzt gesehen in einem Brunch-Lokal, die Frühstücksgerichte waren bei 23,90 oder so, also unglaublich.
Deswegen, da kann man einfach mal 15, 20 Euro in Bitcoin auch investieren, wenn einem das interessiert und dann sieht man wie funktioniert das und wie fühlt sich das auch an und ich glaube, desto mehr man auch darüber sich bildet, weiß, desto mehr Confidence hat man auch und dann kann man natürlich auch mehr investieren.
Und Stichwort Verantwortung, es gibt da noch eine Verantwortung, die ich ansprechen möchte, ganz kurz, und zwar das Stichwort Umweltverantwortung, weil man ja auch öfter liest, was da an Energie, an Strom verbraucht wird bei den Transaktionen, bei dem, du hast es angesprochen, beim Mining und generell immer, wenn jemand was kauft oder verkauft. Kannst du das kommentieren, in Relation bringen ein bisschen oder wie kommen solche Fragen dann bei euch?
Ja, ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, weil da gibt es immer noch sehr, sehr viele Missverständnisse, glaube ich. Im Endeffekt ist es eine relativ komplexe Thematik, also die Energiethematik, kurz zusammengefasst. Bitcoin verbraucht natürlich Energie, um das Netzwerk auch zu sichern. Das ist mittlerweile das größte Computernetzwerk der Welt und auch das sicherste. Und das verbraucht natürlich auch einiges an Energie. Ich komme eher immer so mit dem Aspekt, ich glaube, es ist wichtig, schätzt man, dass da dafür Energie aufgewendet wird, also dass Bitcoin gibt, oder sagt man, okay, das ist alles nur Verschwendung, weil dann ist natürlich jede Energie, die verbraucht wird, verschwendet. Also da kann man jetzt, glaube ich, philosophisch darüber diskutieren. Nur so als Vergleich, ich glaube, allein die Weihnachtsbeleuchtung in den USA verbraucht im Jahr mehr Strom als Bitcoin.
Ja.
Und der Strom, der von Bitcoin auch genutzt wird, ist zum Großteil erstens mal ökologisch, das heißt aus erneuerbaren Energien. Da gibt es gute Studien auch von KPMG zum Beispiel dazu, dass über 60% der Energie aus erneuerbaren Energien kommt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil der ganze Markt für das Mining, also für den Energieverbrauch von Bitcoin, ist sehr kompetitiv. Das heißt weltweit, und du brauchst einen sehr geringen Strompreis. Also du brauchst unter, glaube ich, 4 Cent pro Kilowattstunde Strompreis, dass du überhaupt rentabel minen kannst. Und das ist natürlich nicht gegeben. Also wenn du jetzt anfangen würdest, zum Beispiel in Salzburg oder in Österreich mit Privatstrom zu minen oder auch mit Gewerbestrom, wird sich das nicht rentieren. Das heißt, du brauchst eigentlich überschüssige Energie. Mhm. Und das ist meistens dann so, zum Beispiel in China wurde sehr, sehr viel gemeint. Die hatten halt da sehr viele Wasserdämme gebaut, wo sie Hydroenergie gewinnen. Und Energie, die dann einfach da ist und vielleicht nicht verbraucht wird, muss halt auch abgenommen werden. Mhm. Weil sonst hast du natürlich, du musst halt auch das Stromnetz ausgleichen.
Ja.
Und da macht halt Bitcoin Mining extrem viel Sinn, dass du überschüssige Energie sehr, sehr günstig kaufst, damit Bitcoin minen kannst. Du kannst dann eigentlich auch sogar, zum Beispiel, es wird genutzt auch für Solarparks, Windparks. Zum Beispiel der Windpark in der Nacht produziert sehr viel Strom.
Du musst wird von den Haushalten nicht gebraucht.
Genau, wird von den Haushalten nicht gebraucht und von der Industrie. Du musst den Strom aber irgendwie auch abnehmen, weil sonst hast du Spitzen im Netz und würdest das Netz beschädigen. Das
heißt, solche Miner haben dann solche Deals, die halt dann eben auf Nachtstrom oder auf gewisse so Spezialkontingente zugreifen zu einem gewissen Preis, weil sonst das für die auch nichts bringt.
Genau.
Ja. Und damit haben wir den Aspekt, denke ich mal, auch gut geklärt, wahrscheinlich nicht final, aber du hast gesagt, da gibt es Ressourcen dazu, da gibt es Studien, das ist dokumentiert. Da kann man sich dann auch selber noch ein Bild machen. Ich denke mal, so wie du gesagt hast, die Vergleiche mit Weihnachtsbeleuchtung und Co. Ich denke mir ja auch, der Bankberater sitzt im Winter im warmen Büro, im Sommer wahrscheinlich im klimatisierten Büro. Also auch dein Euro, wenn man so haben will, braucht ja auch Energie. Ja, und da reden wir jetzt nicht von einem Bankberater oder einer Bankfiliale, wo es wahrscheinlich im Foyer auch warm ist, wo der Bankomat drinnen steht, sondern von, weiß ich nicht, Billionen, Milliarden Standorten auf der Welt. Und ich glaube, so eine Vergleichsrechnung gibt es wahrscheinlich nicht, sondern da gibt es wieder die Überschrift, dass halt diese Bitcoin-Server so und so viel Energie verbrauchen.
Ja, vielleicht ein letzter Punkt auch noch dazu von mir. Ich glaube, man muss auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt, wir leben in einer sehr, sehr privilegierten Situation, wie in Österreich und Europa und auch die USA. Jeder von uns hat sehr einfachen Zugang zum Bankkonto, kann am Finanznetz teilnehmen. Aber es gibt halt Milliarden an Menschen, die halt dieses Privileg nicht haben. Also braucht man nur nach Südamerika schauen oder nach Afrika. Da haben halt viele Leute einfach keinen Zugang zum Bankennetzwerk, sind einfach abhängig dort von den Inflation oder inflationierten Währungen.
Ja.
Und da bietet Bitcoin halt eine Alternative, damit die eben auch international teilnehmen können, sich etwas sparen können. Gibt es auch vielleicht kurze Buchempfehlung von mir von Alex Gladstein. Der hat ein sehr, sehr cooles Buch auch darüber geschrieben, Check Your Financial Privilege, wo er genau solche Stories auch beschreibt. Also der war in Afghanistan zum Beispiel, hat sich dort mit Frauen unterhalten, die leider eben unterdrückt werden und die einfach keine andere Möglichkeit haben, Geld zu verdienen oder Geld besitzen zu dürfen, weil das einfach dort nicht möglich ist. Aber jeder hat trotzdem ein Handy dort und kann sich ein Wallet installieren. Und so können Frauen oder haben auch die Möglichkeit, dann Vermögen in Bitcoin aufzubauen, um dann auch aus dem Land zum Beispiel flüchten zu können, um das zu bezahlen können. Und ich kann dann, wie du auch schon gesagt hast, meine Bitcoin auch mitnehmen aus dem Land, was ich jetzt vielleicht mit Gold, Immobilien oder anderen Dingen nicht machen könnte. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, den man auch immer berücksichtigen sollte, wenn man auch über das Thema Energieverbrauch spricht, dass es halt für viele Menschen auch eine lebenswichtige, also
lebensnotwendig,
genau,
überlebenswichtig,
genau, Tool ist,
Stichwort Buch, du hast ja eines schon angesprochen. Ich habe dir heute ganz stolz auch eines mitgebracht, den Bitcoin Standard. Ich würde das gerne dann auch verlinken in den Shownotes natürlich. Kennst du das und was hältst du von diesem Buch? Also das nennt sich wirklich Der Bitcoin Standard, ist von Saifedean Ammous.
Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, so das Go-To-Buch, wenn man mehr über Bitcoin erfahren möchte. War auch, glaube ich, so das erste richtige Buch, was ich in dem Bereich gelesen habe, damals, wie das rausgekommen ist. Ich finde es sehr gut, aber man muss schon sagen, es ist nicht für jeden gemacht. Also da ist schon sehr viel wirtschaftliche Theorien sind da enthalten, auch sehr viel Geschichtliches über die Entstehung zum Beispiel von Geld.
Auch von Währung, glaube ich. Von also nicht Währung. Von Bitcoin, sondern das fängt sehr, sehr früh und sehr, sehr weit vorne an.
Ja, ja, genau. Also über tausende Jahre. Mhm. Ich würde es nicht jedem empfehlen. Also jeder, der da tiefer einsteigen will und der wirklich auch mehr über Geld erfahren möchte, für den ist das empfehlenswert. Mhm. Aber es gibt sicher auch einsteigerfreundlichere Bitcoin-Bücher.
Ja. Hast du da irgendeinen eben zum Thema Bitcoin, wo du sagst, einsteigerfreundlich, schnell zu lesen, schnell zu verstehen?
Ja, mittlerweile gibt's sehr viele Bücher. Ich habe es leider noch nicht selber gelesen, aber ich habe von vielen mittlerweile gehört. Das Buch heißt Die orangene Pille von Ioma Mangold. Das war ein Spiegel-Redakteur, der natürlich auch literarisch und sehr ausdrucksstark ist. Und der hat ein Buch geschrieben eben für Bitcoin-Einsteiger, auch ein bisschen so seine Geschichte. Ich glaube, das soll sehr, sehr gut sein. Mhm.
Und was ich noch am Tisch liegen habe, 2024, in Anspielung natürlich auf das Buch 1984, mit deinem Vorwort. Wie bist du dazu gekommen und was können da die Hörerinnen und Hörer von diesem Buch erwarten?
Ja, das Buch ist geschrieben worden, das ist ein Roman über digitale Zentralbankwährung, die ja in Zukunft ja sehr wahrscheinlich auch kommen wird. Also das heißt der digitale Euro. Mhm. Genau, da ist eine Geschichte, die so ein bisschen schildert, was eben die Konsequenzen und Auswirkungen von einem digitalen Euro sein könnten. Und das Buch hat geschrieben der Joe Martin.
Ja.
Der ist auch in dem Bitcoin-Bereich sehr bekannt. Der ist Berater und hat damals vor mittlerweile 3-4 Jahren auch die komplette Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, mit der wir auch zusammen arbeiten, über Bitcoin aufgeklärt. Also mehr als 700 Mitarbeiter dort, den kompletten Vorstand, Geschäftsführung. Genau, und hat jetzt dieses Buch geschrieben. Und wir kennen uns natürlich auch persönlich und haben dann so eine limitierte Edition auch herausgegeben mit einem Vorwort von uns.
Sehr gut. Das heißt, 2024 auch kürzlich erschienen? Oder wie alt oder wie neu ist das?
Genau, das ist relativ neu. Ich glaube, das gibt es jetzt so seit 2 Monaten ungefähr ist das
passt.
Erhältlich.
Dann haben wir in Summe, habe ich mir jetzt 4 Buchtipps notiert, die werde ich sehr, sehr gerne verlinken. Daniel, wir sind, würde ich mal sagen, mit einigen Themen gut durchgekommen. Ich versuche jetzt mal einen Mini-Recap zu machen. Wir haben gesprochen natürlich über alles, was dich unternehmerisch antreibt, logischerweise die Firma, die da hinter der 21 Bitcoin App steckt, dann die App selber mit ihren Features, ihren Möglichkeiten und ich denke mal dem Ziel für eine breite Masse das Thema Bitcoin und du hast ja gesagt einerseits das Netzwerk, aber auch die Währung oder das Asset Bitcoin da näher zu bringen und wie gesagt, nach meinen schnellen Tests scheint euch das ganz gut zu gelingen. Weiterhin viel Erfolg damit. Ich hätte mir da im Vorfeld noch einen kurzen Word-Rap aufgeschrieben mit 3 Wörtern. Ein bisschen davon wurde schon angesprochen oder ich glaube sogar alle Themen wurden schon angesprochen. Vielleicht können wir es auch mit diesen Dingen mal abschließen oder dass du versuchst, da ein bisschen ein Resümee zu ziehen. Ich werfe jetzt diese Wörter da einfach mal raus. Ich hau die mal raus und beginne mit Satoshi.
Ja, der pseudonyme Gründer mysteriös von Bitcoin.
Ethereum.
Die zweitgrößte Kryptowährung, aber sehr abzugrenzen von Bitcoin.
Und last but not least aus Österreich Bitpanda.
Eine super Plattform, die Pioniersarbeit geleistet hat.
Dann bleibt mir nur noch der allerletzte Punkt. Und zwar, ich habe eine Playlist, wo meine Gäste und teilweise auch ich den ein oder anderen Song beisteuern. Das ist eine Music-Playlist, 30 March Music auf Spotify. Und da würde mich jetzt interessieren, was ist da dein Song, den du hier mit beisteuern magst? Welcher Song bewegt dich oder was passt einfach genau jetzt, dass du hier nennen kannst?
Ja, da muss ich jetzt eigentlich einen speziellen Song nennen, der heißt Feuer über Fiat von, ich glaube, Note Signal. Also das ist ein Kollektiv an 2 Rappern, die Songs über Bitcoin und den Euro machen und teilweise sehr, sehr coole und lustige und auch zum Denken anregende Texte haben.
Okay, und Fiat ist wohlgemerkt hier nicht die Automarke. Vielleicht können wir da das letzte Mal auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wofür steht das oder was ist da der Begriff dahinter, wenn da der Titel Feuer über Fiat heißt?
Ja, Fiat ist abgekürzt für Fiat-Währung, wie zum Beispiel dem Euro oder dem Dollar. Fiat kommt aus dem Lateinischen, das heißt es geschehe und das beschreibt eigentlich, dass eine Regierung quasi die Währung vorgibt, in der Steuern gezahlt werden müssen und dass es keine quasi Deckung mehr gibt, wie zum Beispiel Gold hinterlegt.
Ja, damit super Gespräch, super interessant. Ich habe ein paar Dinge gelernt. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer auch was lernen, wenn es nicht nur aus dem Gespräch war oder vielleicht dadurch getriggert, den ein oder anderen Link sich nachzuschauen aus den Shownotes. Ich habe da eine Handvoll Bücher, die ich verlinken darf und ich denke mal, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigen will, der sich interessiert, gerne diesen Links folgen und sich einzulesen. Wohlgemerkt am Abschluss noch einmal alles, was wir besprochen haben. Vorzüge, wir haben auch ein paar kritische Themen angesprochen. Das ist natürlich zur Information und Unterhaltung. Wir haben hier keine Position, Investment-Tipps abzugeben. Und davon dürfen und müssen wir uns natürlich entsprechend nochmal abgrenzen. Also danke, Daniel. Ich darf dir weiterhin und deinem Team natürlich viel Erfolg wünschen für die App, für die Erfolge des Unternehmens, für eure Zielsetzungen. Und abschließend vielleicht nochmal, was wären denn solche Zielsetzungen oder was steht da vielleicht in eurer Firma, im Büro irgendwo an der Wand für Ziel 2025, 2030? Was können wir da erwarten?
Ja, vielen Dank, Thomas, für das sehr interessante und nette Gespräch. Unser Ziel für nächstes Jahr ist ganz klar, wir möchten das erste Bitcoin-Unternehmen sein in Europa, das die Mika-Lizenz hat. Einfach um diesen Zugang, diesen einfachen und sicheren Zugang noch mehr Menschen anbieten zu können, sodass sie einfach langfristig auch eine Alternative haben gegenüber dem Euro und auch anderen Investments. Ja, und 2030 ist unser Ziel, dass wir mindestens die 2,1 Millionen Kunden dann auch knacken und quasi ja Bitcoin einfach salonfähig auch machen.
Wunderbar, ich werde das gern weiter verfolgen und beobachten. Viel Erfolg dabei und danke, Daniel.
Vielen Dank, Thomas.
Wir sitzen da heute bei ja, eher regnerischem Wetter, ich würde sagen bei optimalem Podcast-Wetter da in Salzburg, oder?
Das stimmt, ja.
Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch. Wie schaut es bei dir aus oder wie war heute dein Morgen? Gibt es da Frühstück? Wird da vielleicht schon irgendein Sport gemacht? Wie schaut es denn da ungefähr aus bei dir?
Ja, mein Morgen beginnt meistens damit, dass das Erste, was ich mache, ist, ich gehe meistens raus und versuche ja dann Sonnenstrahlen zu erhaschen, wenn es denn möglich ist. Heute schaut es eher schwierig aus. Sonst ist gerade jetzt aktuell in den letzten Tagen einfach so viel los bei uns, bei 21 Bitcoin, durch natürlich den Preis jetzt auch. Und dann ist es meistens eigentlich so, dass nur in der Früh gibt es einen Kaffee. Mhm. Das heißt, da wird nicht groß gefrühstückt und dann setze ich mich meistens schon an die Arbeit.
Geht schon los. Ganz kleines PS noch. Ich kann es leider nicht oft genug erwähnen. Einerseits ein großes Danke natürlich fürs Anhören, dranbleiben und abonnieren. Es macht mir extrem viel Spaß, die Podcast-Folgen im ersten Schritt mal zu produzieren, live zu schalten. Im zweiten Schritt aber noch viel mehr, wenn die Inhalte und Gedanken auch regelmäßig Hörer und Hörerinnen finden. Auf Spotify vor allem, bei Apple, auf YouTube und überall, wo es sonst noch Podcasts zu hören und auch zu sehen gibt. Ja, und da bei diesen Plattformen nicht nur lange Wiedergabe dauern, sondern auch neue Bewertungen und Rezensionen eine Währung, wenn man so haben will, für die Aufmerksamkeit und Auffindbarkeit und Chartplatzierungen darstellen, freue ich mich darüber, solltest du dir die Zeit für dieses Feedback, ein paar Sternchen und vielleicht sogar Worte nehmen.